Ja, einen schönen guten Morgen, ihr Lieben, auch von mir. Wir wollen heute weitergehen im Buch Exodus, mittlerweile in Kapitel 20. Und mit der Predigt ist es immer so, für die einen im Gottesdienst kommt es dort zu einem gewissen Höhepunkt. Wenn es zur Predigt kommt, man freut sich vielleicht schon darauf, was heute für ein Text gepredigt wird. Und für andere ist das vielleicht so ein inneres Seufzen. Noch ein Durchatmen, jetzt kommt der anstrengende Teil vom Gottesdienst, kann herausfordernd sein. Und für manche von euch Kindern wird das vielleicht auch so sein. Oh, jetzt kommt die Predigt, jetzt muss ich mich konzentrieren. Aber für einen von euch Kindern, könnte das jetzt der beste Teil werden. Und zwar habe ich was mitgebracht, einen Schokoriegel. Und ich habe eine Frage, wer will gern diesen Schokoriegel haben? Jona, komm mal kurz vor. Hier. Ich habe eine Frage an dich. Willst du den lieber alleine essen oder willst du den lieber mit allen anderen Kindern teilen?
Mit allen teilen.
Nein. Du willst. Okay, du darfst dich wieder hinsetzen. Ich versuch's nochmal. Wer will den Schokoriegel haben? Theo. Willst du den alleine essen? Oder mit allen teilen? Allein essen. Okay, dann nimm ihn mit. Du darfst ihn jetzt essen und ihn genießen. In der Regel ist es so, dass die Eltern den Kindern beibringen zu teilen. So wollten es meine Eltern mir beibringen. Und den meisten Eltern ist das wichtig. Die Kinder sollten lernen zu teilen. Und das kann für manche Kinder eine echte Schule im Leben sein. Warum sollte ich etwas teilen, wenn ich es ganz für mich haben will? Kinder sind sehr besitzergreifend. Sie wollen gerne Dinge ganz für sich alleine haben. Sie wollen gerne für sich Liebe haben, für sich ganz alleine. Die Liebe der Eltern ganz für sich haben. Die Aufmerksamkeit ganz für sich haben. Die Spielsachen ganz für sich haben. All die Dinge nur für sich haben. Und da kann es schon herausfordernd sein, zu teilen. Auch wenn man die christliche Antwort kennt, wie wir heute gesehen haben. Wenn diese Kinder dann größer werden, wenn sie Erwachsene werden, dann ändert sich dieser Umgang in gewisser Weise. Der Umgang mit dem Teilen, der ändert sich. Erwachsene, die tun sich eher mit dem Gegenteil schwer. Es fällt ihnen gar nicht mehr so schwer zu teilen, sondern das Komplizierte ist dann, als Erwachsener sich völlig ganz auf eine Sache zu konzentrieren. Erwachsene, sie geben lieber von allem ein wenig. Sie geben von allem etwas ab, aber immer ein bisschen. Ein wenig Zeit hier investieren, aber nur so viel, wie notwendig ist. Ein wenig Aufmerksamkeit dieser einen Sache widmen. Ein wenig Geld hierfür und ein wenig Geld dafür ausgeben. Ein wenig Liebe investieren. Ein wenig Freundschaft. Ein wenig Hingabe, aber nur wegen Pflichtgefühl. Und manchmal, ehe wir uns versehen, läuft es dann in der Beziehung zu Gott genau so. Wir teilen gerne mit Gott. Und dann geben wir Gott von allem etwas. Dann geben wir Gott ein wenig unserer Zeit. Aber auch all die anderen Dinge in unserem Leben, sie brauchen ja auch Zeit. Auch dafür müssen wir uns doch die Zeit nehmen. Gott würde das ja sicher verstehen, oder? Wir geben Gott ein wenig Liebe. Aber wir brauchen ja auch noch viel Liebe für die anderen Dinge. Die Dinge, die uns beschäftigen, die Dinge, die uns wichtig sind. Wir können Gott ja nicht alles geben. Wir geben Gott ein wenig Hingabe, aber so, dass wir immer noch genug Hingabe für all die anderen Dinge in unserem Leben haben, die uns wahre Freude bereiten. Wir geben Gott ein wenig von unserem Geld, aber so, dass es uns nicht schmerzt, sondern wir immer noch genug Geld für uns selber haben. Und zum Schluss geben wir Gott ein wenig von unserem Herzen. Ein Stück Herz, so dass immer noch genug Platz für all die anderen Dinge darin ist. Da müssen ja noch andere Menschen rein und unsere Besitztümer und unser Erfolg und unsere Anerkennung, unsere Hobbys, unsere Medien und all unsere Zeitverschwendung und all die anderen Dinge, die müssen doch auch irgendwie in dieses Herz. Also können wir Gott nicht alles geben. Wir geben ihm ein Stück von unserem Herzen. Und wir alle müssen uns dessen bewusst werden, dass Gott damit nicht zufrieden ist. Und dass das für Gott nicht ausreichend ist. Gott will nicht nur, ein Stück von deiner Zeit. Gott will nicht nur ein Stück von deiner Liebe, ein Stück von deinem Geld, von deiner Hingabe, von deinem Herz. Er will alles. Und deshalb fordert er uns heute auf, in dieser Predigt, die den Titel trägt, gib mir dein Herz zurück, fordert Gott uns auf, ihm zu begegnen, diesem Gott zu begegnen, der alles von uns fordert. Unsere ganze Hingabe, unser ganzes Herz, alles, was in uns ist, das fordert er von uns. Und er möchte, dass wir heute neu darüber nachdenken. Lasst uns auch mit diesem Gedanken jetzt gleich in den Text und diese Predigt eintauchen. Gott führt sein Volk nicht nur aus dem Land und aus der Sklaverei Ägyptens. Er schenkt ihnen auch seine Gnade und seine Errettung. Aber das tut er nicht grundlos. Das tut er nicht einfach so, sondern heute in diesem Text können wir drei Gründe sehen, warum Gott dieses Volk gerettet hat. Und auch wenn wir das nicht Wort für Wort auf uns übertragen können, können wir das sehr gut vom Prinzip her tun. Und lasst uns zuerst die ersten zwei Verse lesen aus dem Buch Exodus Kapitel 20, Vers 1 und 2, wie dieses Kapitel von Gott eingeleitet wird. Da heißt es, und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Der erste Punkt der Predigt heißt, gerettet um zu leben. Damit wir nochmal kurz in die Geschichte eintauchen können und den zeitlichen Ablauf nochmal uns in Erinnerung rufen, ist schon über einen Monat her. Mose ist auf dem Berg, um dort Gott zu begegnen. Und niemand sonst darf auf diesen Berg, auf diese Ebene, wo sich Mose befindet. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass Gott dem Volk sehr deutlich, nämlich dreimal bewusst macht, dass niemand an diesen Berg kommen darf und wer es tut, der muss sterben. Und Mose, er geht auf diesen Berg zu Gott. Wir haben gesehen, er lief ständig hoch und runter, um Botschaften zu Gott oder zum Volk zu übermitteln. Aber er geht jetzt auf diesen Berg und er bleibt erst auf diesem Berg, nachdem diese Fronten hier geklärt sind. Und Gott redet auf dem Berg mit Mose. Und er gibt uns in diesem Text die bekannten 10 Gebote. Und diese sind in der Bibel sehr bekannt. Viele haben sie wahrscheinlich in der Schule im Religionsunterricht auswendig gelernt. Jeder kennt die 10 Gebote, zumindest einige davon. Und ich weiß nicht, wie es dir ganz persönlich geht, wenn du diese 10 Gebote immer wieder mal durchliest oder sie hörst. Aber mich erschleicht immer ein Gefühl von Frustration. Wann immer mir die 10 Gebote so in den Sinn kommen, habe ich irgendwie das Gefühl, ein Versager zu sein. Und auf der anderen Seite bringen diese 10 Gebote so viel Last und Schwere mit sich. So zu leben, wie Gott es will, so zu leben, wie Gott es dort hineingeschrieben hat, in diese Gebote, was er vom Menschen fordert, ist nicht leicht. Im Gegenteil, es liegt ein ordentliches Gewicht, eine Verantwortung darauf, wie wir leben, wie wir denken, wie wir handeln, was wir fühlen. Aber bevor Gott eine dieser Aufforderungen an den Menschen gibt, müssen wir sehen, dass es noch andere Dinge gibt, dass viele andere Dinge passiert sind. Und Gott nimmt hier nochmal Bezug darauf, auf die Rettung des Volkes, indem er sich vorstellt mit den Worten, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Er gebraucht diese gleichen Worte, als er sich Mose vorstellte, wer er ist. Und als Mose vor diesem brennenden Dornbusch stand und Gott dort begegnete und Gott aus der Flamme zu ihm sprach, stellt er sich mit diesen Worten vor, Vers 15 in Kapitel 3. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Gott hat damals bereits Mose klargemacht, wie wichtig sein Name ist. Wie wichtig und bedeutend es ist, dass er sich mit diesem Namen, ich bin, der Herr, vorstellt. Und er macht ihm klar, was er dem Volk sagen sollte. Es ist der Herr, es ist der Allerhöchste, es ist der Gott der Vorväter, der sich des Volkes angenommen hat. Und dieser Name, er bleibt für immer und ewig. Dieser Name Gottes, er vergeht nicht von Geschlecht zu Geschlecht. Und wisst ihr, wir können hier eine Zeit lang bekannt sein. Aber wie lange kann man sich an einen Menschen erinnern, wenn er nicht mehr da ist? Wie lange dauert es, bis man eine Person vergisst? Es gibt Studien, die aufzeigen, dass man zuerst die Stimme eines Menschen vergisst, anschließend die Gesichtsausdrücke und die Gestik der Person und nach längerer Zeit dann die Erinnerung, die Gespräche, die Erlebnisse mit dieser Person. Wenn du nicht mehr da bist, wie lange erinnern sich Menschen noch an dich? Vielleicht einige Jahre, in der Familie vielleicht Jahrzehnte. Aber der Name Gottes, der bleibt in Ewigkeit. Der Name Gottes, er verändert sich nicht. Er ist immer da, er ist immer gleich. Und in dieser Zeit, als Gott Mose berufen hatte, bis jetzt, als er wieder auf demselben Berg steht, wo er ihm begegnet war, hat Gott sich nicht verändert. Mose, er hat sich verändert. Von einem Mörder zu einem Mann Gottes, zu einem Mittler zwischen dem Volk Gottes und Gott selbst. Aber Gott hat sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe. Er steht nach wie vor an diesem Berg und er spricht mit ihm. Und manchmal verwechseln wir das, machen den Fehler und verwechseln das. Aber wir verändern uns und Gott tut es nicht. Wir sehen unsere Veränderung oft als einen Fortschritt an oder eine Verbesserung. Wir wünschen, dass wir Veränderungen erleben, weil dann werden wir besser. Dann können wir Dinge besser tun. Und dann sagen wir, das und das hat sich verändert, das hat sich zum Guten gewandt. Aber Gott kann nicht besser werden. Und Gott kann auch keinen Fortschritt erleben, er ist immer derselbe und braucht keine Veränderung, weil er in Ewigkeit gut ist und es gut mit uns meint. Und so stellt sich Gott hier vor wieder, ich bin der Herr, vergiss das nicht, Mose. Und als zweites sagt er, und ich habe euch herausgeführt, ich habe euch befreit, ich habe euch gerettet aus dem Land der Sklaverei. Das macht Gott Mose hier nochmal deutlich. Eine Erinnerung dafür, dass sie das nicht selbst waren. Das Einzige, was das Volk beigetragen hat, war all das Gejammer und all die Klagen über ihren Zustand. Ihre Unzufriedenheit haben sie beigetragen. Davon gab es zu Genüge. Aber wirklich hilfreich war das nicht. Gott hat diese Rettung beim Volk Israel völlig allein bewirkt. Sie haben nichts dafür getan, nichts bewirkt. Es gab kein Zutun der Israeliten bis zum Schluss. Obwohl sie so viele Beweise der Größe Gottes hatten, hatten sie Schwierigkeiten, Gott zu vertrauen. Und dennoch hat er es getan. Die Rettung der Israeliten aus der Sklaverei, es war alleine Gottes Werk. Und er teilt seine Ehre über diese Rettung überhaupt nicht mit diesem Volk. Er stellt sich hier vor, ich bin der Herr und ich bin euer Retter. Und dafür hat das Volk nichts getan. Gott forderte auch nichts in all dieser Zeit von ihnen, um sie zu retten. Wenn wir uns noch mal in Erinnerung rufen, wie das gelaufen ist, was hat sie vor dem Tod der Erstgeburt errettet? Davon, dass Tote im eigenen Haus liegen würden. Es war das Blut eines Lammes an ihrem Türpfosten. Ein stellvertretender Tod für sie. Das hat sie erlöst. Das hat Gott bewirkt. Was hat sie am Schilfmeer gerettet? Sie mussten dort nicht hindurchschwimmen, sie mussten nicht kämpfen, sie mussten nichts tun, außer dort zu stehen und zu warten, bis Gott dieses Meer öffnet. Und sie sind hindurchgegangen, trockenen Fußes, und all die Ägypter sind dort gestorben durch die Hand Gottes. Das Volk, es wurde von Gott allein durch Gnade errettet, durch seine Hand, und Gott teilt diese Ehre über die Errettung nicht mit ihnen. Und wisst ihr, manchmal ist es zu Hause so, dass ich meine Kinder in meine Arbeiten am Haus mit einbeziehe. Dinge, die am Haus zu erledigen sind. Und sie machen dann oft Dinge, das ist dann eine Mischung zwischen Spielen, Ärgern und Arbeiten. Und sie sind dabei und irgendwann am Ende, dann gehen wir ins Haus und sie sagen zu ihrer Mama, Mama, schau mal, das haben wir gemacht. Und ich denke mir meistens, ich habe es eigentlich alleine gemacht, sie waren halt dabei. Aber am Ende können wir sagen, wir haben es zusammen gemacht. Aber bei Gott ist es nicht so. Er bezieht uns ein in unsere Rettung. Natürlich, er rettet uns und er greift in unser Leben hinein. Aber wir waren keine Hilfe. Gott teilt diese Ehre nicht. Ich muss diese Ehre der guten, erledigten Aufgaben zu Hause und Arbeiten mit meinen Kindern teilen. Aber Gott teilt die Errettung nicht mit uns. Er besteht darauf, ich habe euch gerettet. Ich habe euch herausgeführt aus diesem Land. Ich bin euer Retter. Ihr habt nichts dazu beigetragen. Und Gott teilt auch mit uns heute nicht die Ehre unserer Errettung. Wir waren keine Hilfe, im Gegenteil. Wir haben es Gott schwer gemacht. Wir haben immer mehr Sünde auf uns geladen. Wir haben in Ablehnung Gott gegenüber gelebt. Und wir selbst sind verantwortlich für all den Schmutz, für die Gottlosigkeit, für die Bosheit, für das Verderben. Schau, du kannst dir diese Frage stellen. Hast du etwas beigetragen zur Rettung in deinem Leben? Hast du Gott etwas gegeben, das notwendig war, das er wirklich gebraucht hätte, damit er dich retten kann? Warst du irgendwie beteiligt daran? Mit Sicherheit nicht. Es ist Gottes Werk. Und das will er hier auch Mose klar machen. Gott rettet Menschen nicht, weil er etwas Gutes in ihnen gesehen hat, weil er etwas Wertvolles in ihnen gesehen hätte. Nein, er rettet sie auch nicht, weil er irgendeinen Vorteil davon hätte oder weil es sich für Gott irgendwie lohnen könnte. Er rettet sie auch nicht, damit sie einfach frei sind. Gott hat das Volk Israel nicht gerettet, damit sie frei sind und dann tun und lassen können, was sie wollen. An die Israeliten, sie steckten fest in ihrer Sklaverei der Ägypter. Sie waren gefangen und sie konnten sich dort nichts aufbauen. Sie hatten ein schwieriges Leben in schwierigen Umständen. Unterdrückung und Misshandlung waren erster Tagesordnung. Sie waren gefangen unter dem Willen des Pharaos. Und immer was er sagte, mussten sie tun. Der Pharao war der Gott dieses Volkes gewesen. Und davon hat Gott sie befreit. Er hat sie herausgeführt, damit sie leben. Damit sie nicht mehr gefangen sind unter diesem Pharao, sondern damit sie leben. Aber er hat sie nicht befreit, damit sie für sich selbst leben. Er hat sie nicht befreit, damit sie tun und lassen können, was sie wollen. Nein, er hat sie zu sich geführt, damit er ihr Gott ist. Sie sollten nicht einfach nur frei leben und für sich selbst, sie sollten für Gott leben. Gott hat das Volk nicht aus Sklaverei in die Freiheit geführt. Er hat sie aus der Sklaverei in seine Herrschaft geführt. Wir könnten sogar sagen, in eine andere Sklaverei, in eine gute Sklaverei hat er sie geführt. Diesen Traum von Freiheit, wo wir tun und lassen können, was wir wollen, ohne Konsequenzen, den gibt es gar nicht. Entweder leben wir im Reich der Sklaverei unter der Sünde oder wir leben im Reich Gottes in der Gnade. Freiheit stellen wir uns oft so vor, wir können alles selber entscheiden. Wir können tun und lassen, was wir wollen und niemand kann uns reinreden. Wir müssen von niemand Rechenschaft ablegen, niemandem etwas erklären. Aber diesen Zustand, den kennt die Bibel und die Welt nicht. Gott führt sein Volk aus der Sklaverei in seine Herrschaft. Das ist wahre Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber dann lebst du im Reich Gottes, dann lebst du als Teil der göttlichen Familie. Bei Gott zu sein und für ihn und mit ihm zu leben, das ist wahre Freiheit. Und einen besseren Zustand kann es für dich und mich gar nicht geben, ihn als Herrn und als Erlöser zu haben. Das ist das wahre Leben. Und dazu rettet Gott uns, damit wir bei ihm sind, damit wir durch ihn und für ihn leben. Anschließend können wir aber auch sehen, wenn wir den Text weiter verfolgen, dass Gott rettet, damit wir lieben. Er rettet uns, um zu lieben. Und wir wollen uns jetzt ansehen, was das für das Volk bedeutete, dass Gott sie gerettet hat. Bevor dieser ganze Kampf in Ägypten angefangen hat, zwischen Gott und dem Pharao, macht Gott dem Mose klar, dass dieser Rettungsweg beinhalten würde, dass er zu ihrem Gott wird und sie zu seinem Volk werden würden. Und Gott macht Israel zu seinem Eigentum. Was also jetzt passieren würde als nächstes, auch in diesem Text, ist, dass Gott ihnen sagt, ich habe euch gerettet und jetzt erkläre ich euch, wie ihr leben sollt als sein Volk. Und er gibt ihnen Gebote und Gesetze, die unter anderem daraus bestehen, was sie tun sollen, aber auch, was sie nicht tun sollen. Lass uns also einmal gemeinsam diese 10 Gebote lesen und auch mal wieder auffrischen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Ich lese weiter ab Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen. noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation derer, die mich hassen, und der Güte erweist auf Tausende hin an denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen deines Herrn, deines Gottes, nicht zu eitlem aussprechen, denn der Herr wird den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu eitlem ausspricht. Gedenke des Sabbattages, ihn zu heiligen. 6 Tage sollst du arbeiten und all dein Werk tun, aber der 7. Tag ist Sabbat dem Herrn, deinem Gott. Du sollst keinerlei Werk tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und dein Fremder, der in deinen Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage verlängert werden in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis ablegen gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch sein Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Bevor wir nun zum Eigentlichen kommen, was der Text uns heute sagen will, müssen wir kurz 3 Erkenntnisse festhalten, die wichtig sind, damit wir diesen Text auch nicht falsch einordnen oder verstehen. Und deshalb machen wir einen kurzen Schlenker in theologische Gewässer, die wichtig sind. Das Erste, das wir wissen müssen, ist, dass es einen alten und einen neuen Bund gibt. Und der Bund, der hier mit Israel am Berg Sinai geschlossen war, zwischen Gott und dem Volk, ist der alte Bund. Und im Kern bedeutet er, du lebst nach Gottes Wort, also folgt dir Segen. Du lebst nicht nach Gottes Wort, also folgt dir Fluch. So funktioniert der alte Bund im Kern. Und Gott war bereit, sein Volk zu segnen und sie mit Segen und all den guten Gaben zu überschütten, wenn sie nach seinen Geboten leben würden. Aber sobald sie sich von ihm abwenden würden, würde das Fluch und eine Strafe nach sich ziehen. Und das zeigt eigentlich im Kern die Geschichte Israel andauernd. Das ist das Erste, das wir beachten müssen. Das Zweite ist, dass Jesus diesen alten Bund, das Gesetz, vollständig erfüllte. Das Neue Testament, es lehrt sehr klar darüber, dass Jesus diesen alten Bund erfüllt hat, und zwar mit allem, was dazugehört. Und damit hat das Gesetz nicht mehr die gleiche Bedeutung für uns, wie es für das Volk Israel war. Wir dürfen heute in einem neuen Bund leben, der schon im Alten Testament vorausgesagt war. Jeremia schreibt auch darüber. Wir dürfen im neuen Bund leben durch die Gnade Gottes. Und Jesus ist dieses eine Opfer, das gebracht wurde, ein für alle Mal, das nur einmal gebracht werden musste und für immer Ewigkeit und Gültigkeit hat. Und das Wort Gottes nicht mehr eine steinerne Tafel für uns ist, sondern in unsere Herzen hineingeschrieben ist. Und in dieser Hinsicht leben wir nicht mehr unter diesem Gesetz und es hat keine Relevanz mehr für uns. Aber drittens, das Gesetz erfüllt immer noch eine wichtige Rolle für den gläubigen Christen. Das Gesetz ist jetzt nicht irgendwie egal und wir könnten die Seiten herausreißen und sie einfach überfliegen, sondern es ist immer noch eine wichtige Rolle für den Christen da, wie das Gesetz wirkt. Zum einen konfrontiert uns dieses Gesetz, wenn wir es lesen, mit unserer eigenen Sünde. Wir erkennen durch dieses Gesetz unser eigenes sündiges Wesen und es wird uns deutlich, je mehr wir uns damit beschäftigen, dass wir es niemals halten könnten, nicht einen einzigen Tag. Und zweitens offenbart Gott sein Wesen durch dieses Gesetz. Wir können Gott erkennen durch dieses Gesetz, seine Heiligkeit. Wir können erkennen, was diese Heiligkeit bedeutet, seine Abneigung gegen Sünde. Wir können seine Macht und Majestät darin sehen. Diese 3 Dinge sind wichtig, auch wenn wir sie jetzt lange ausführen könnten, aber nur kurz in Kürze, sie sind wichtig, damit wir diesen Text auch richtig einordnen können und verstehen können, welche Bedeutung er heute für uns hat. Es gibt aber einen Grundgedanken. Es gibt einen Grundgedanken, der sich durch diese 10 Gebote zieht, und das spiegelt sich öfter im Neuen Testament. Es ist der gleiche Gedanke, den Gott auch hat, indem er uns rettet und uns in seine Herrschaft führt. Nämlich Gott fordert von uns unsere Hingabe an ihn. Ich habe das vorher schon einmal deutlich gemacht, dass Gott in der Errettung über uns keine Bedingungen gestellt hat. Gott hat keine Bedingungen, wenn er uns rettet. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese Erkenntnis in uns behalten und in unserem Herzen bewahren. Es gibt nichts, was wir getan haben, was irgendwie von Bedeutung gewesen wäre. Gott hat alles erfüllt. Gott hat alles bewirkt, uns erlöst. Nicht wegen unseren Werken, die wir getan hätten, sondern er hat uns erlöst wegen seiner Gnade. Wenn wir also über die Errettung reden, ist das wichtig, dass wir das festhalten und dass wir dort auch keinen Spielraum hineinlassen, um dem Menschen irgendeinen Funken Ehre und Wert zu geben. Und ja, wir glauben an die Solas, oder? Wir glauben es, indem wir bekennen, Sola Scriptura, wir glauben es, dass wir allein durch die Schrift unsere Verlorenheit erkannt haben, die Herrlichkeit Jesu erkannt haben und in diesem Wort des Evangeliums die Kraft liegt, Menschen zu retten. Wir glauben auch an Sola Fide, wir glauben, dass wir allein durch den Glauben an Jesus gerettet sind, ohne Werke, damit sich niemand rühmt. Und wir glauben auch an Sola Gratia, allein durch die Gnade Gottes haben wir Erlösung gefunden. Es ist die Gnade, die uns rettet und wir sind reingewaschen durch Solus Christus, Jesus allein, der ewige Sohn Gottes, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit Soli Deo Gloria geschieht zur Ehre und Verherrlichung Gottes. Wir glauben das. Wir glauben das, wenn wir an die Errettung denken. Und das bekennen wir auch seit der Reformation und halten diese Erkenntnisse hoch, wenn es um die Rettung geht. Aber wenn es um das Leben mit Gott geht, fordert er uns auf, aktiv zu sein. Dann gibt es Bedingungen. Dann gibt es etwas, das Gott von uns fordert. Wir können es uns so vorstellen, wenn es um die Rettung geht, macht Gott 100% und wir eigentlich nichts. Aber wenn es um den Wandel geht, dann bewirkt Gott all die guten Dinge in uns, aber er fordert auch diese 100%. Er möchte, dass wir genau so leben. Der Anspruch, den also die Rettung mit sich bringt, ist völlige Hingabe. Gott gibt hier seinem Volk dieses Gesetz, aber nicht als Option, sondern als ein vorgeschriebenes Gesetz. Er will, dass sein Volk sich voll und ganz darauf einlässt. Und er gebietet ihnen, nach diesen Worten zu leben. Wenn wir allein dieses erste Gebot einmal uns in Erinnerung rufen, keine anderen Götter zu haben als Gott allein, fordert Gott hier von seinem Volk bedingungslose Kapitulation. Es soll und es darf nichts angebetet werden außer Gott allein. Dem Volk darf nicht so wichtig sein wie Gott selbst. Und Gott lässt nicht zu, dass sein Volk sich irgendeiner Sache mehr hingibt als Gott. Und Gott fordert das von seinem Volk, dass sie sich nur ihm alleine hingeben. Und das nicht nur im Alten Testament, nicht nur hier in den Geboten des Alten Bundes, sondern Jesus macht genau das klar, dass das im Prinzip genau das ist, worum es auch im Alten und im Neuen Bund geht. Jesus sagt das, als er danach gefragt wird, in Lukas 9, Vers 23, und er sprach zu allen, wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer irgend sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erretten. Wenn du also die Errettung in Jesus Christus erlebt hast, dann wartet dieses Leben auf dich und du bist gerettet, um zu leben. Aber ein Leben in Selbstverleugnung. Ein Leben in Nachfolge, ein Leben, in dem du dein eigenes Leben verlieren musst, um es zu gewinnen. Deinen anderen Weg gibt es nicht. In so einem Leben dreht sich alles um Jesus und du musst dich voll und ganz diesem Jesus hingeben. Der Anspruch Gottes an uns nach der Rettung ist völlige Hingabe. Und wenn wir erkennen, wovor und wofür Gott uns gerettet hat, ist es zu Beginn vielleicht gar nicht so schwer, Gott alles hinzugeben. Dann ist es leicht, Gott alles zu geben, weil wir voller Liebe und Dankbarkeit und Erkenntnis sind. Aber dann mit der Zeit, Jahr für Jahr als Christ, kann es schnell vorkommen, dass die Hingabe leidet. und das, was sterben sollte, das, was verleugnet werden sollte, auf einmal wieder beginnt zu leben und zu wachsen. Unsere Selbstsucht, unsere Ich-Zentriertheit, unser Ego. Wenn wir uns diese 10 Gebote etwas genauer unter die Lupe nehmen, dann fällt uns auf, dass wir sie eigentlich in 2 Kategorien sehr gut einteilen können. Wir können sie einerseits darin einteilen, dass es eine vertikale Ebene zu Gott gibt. Und da finden wir die ersten 4 Gebote, indem wir sagen, ich bete nichts an außer Gott. Ich diene keinen anderen Göttern. Ich ehre diesen Namen Gottes und ich ruhe in Gott. Aber dann gibt es noch eine andere Ebene, die bezieht sich auf Menschen. Und das sind die Gebote 5-10. Dass wir unsere Eltern ehren, dass wir nicht morden, dass wir treu leben, dass wir nicht stehlen, dass wir nicht lügen und dass wir nicht neiden. Jesus wurde einmal gefragt, Meister, was ist das größte Gebot? Und er fasst es so zusammen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dieses ist das große und erste Gebot. Das zweite aber ihm gleiche ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen 2 Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Mit anderen Worten können wir also sagen, die Zusammenfassung des Gesetzes ist, erstens Gott mehr zu lieben als alles andere, mit allem, was wir bringen können, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand. Darum geht es. Das ist das Allerwichtigste, das Gott seinem Volk im Gesetz klar macht, dass die größte Liebe, die sie aufbringen können, ihm allein gehört. Und als zweites, den Menschen so zu lieben wie sich selbst. Das sind die Worte Jesu, wie er das Gesetz erklärt in Matthäus 22, Vers 37. Die Frage also, die du und ich zu beantworten haben für uns, ist folgende. Wie steht es in deinem Herzen mit der Hingabe gegenüber Gott? Wo ist deine Liebe? Gott hat dich erlöst, damit du lieben kannst. Aber die Frage ist nicht, ob du lieben kannst, sondern was du lieben kannst. Die Frage ist, liebst du die richtigen Dinge? Ich möchte uns heute 3 Indikatoren mitgeben, die uns dabei helfen sollen, über unsere eigene Hingabe nachzudenken und zu reflektieren, wo unser Herz gerade in der Beziehung zu Gott steht. Ob wir ein geteiltes Herz haben, eine geteilte Hingabe, eine geteilte Liebe oder ein ungeteiltes und hingegebenes Herz. Die erste Frage ist, was schenkt dir die größte Freude? Was bereitet dir in deinem Leben und in deinem Alltag die größte Freude? Was brauchst du in deinem Leben, an deinem Tag, um wirklich glücklich zu sein, damit es dir gut geht? Was muss passieren, damit du ein Lächeln im Gesicht hast? Und so wie du diese Frage beantworten kannst, so sieht es in deinem Herzen aus. Darüber denkst du nach, wenn du mal eine freie Minute hast. Danach richtet sich dein Verlangen. Was wünschst du dir? Und wenn du diese Frage nicht mit Gott beantworten kannst, dann denke ich, dass deine Hingabe ausbaufähig ist. Manchmal sagen wir so leichtfertig, ja, Gott soll den ersten Platz haben. Und danach kommt das zweite und das dritte und das vierte und das fünfte. Aber Gott teilt sich nicht eine Liste mit Dingen, wo er knapp Platz 1 macht und es vielleicht nach wenigen Tagen schon wieder nicht so ist. Gott fordert von uns, dass nach Platz 1 lange, lange, lange nichts kommt und unsere Hingabe ganz ihm gehört. Also was bereitet dir die größte Freude in deinem Leben? Das, was du dort hinschreiben würdest, das ist das, wo deine Hingabe hinfließt. Wofür verwendest du die meiste Zeit? Ein zweiter Indikator, was ist dir wirklich wertvoll, sodass es sich lohnt, Zeit darin zu investieren? Dinge, die du liebst, sie finden Aufmerksamkeit in deinem Leben. Und du wirst viel Zeit in etwas investieren können, das du liebst. Und wenig Zeit investieren können in Dinge, die dich nerven oder die dir keine Freude bereiten. Außer vielleicht die Arbeit, aber das ist eher Zwang bei den meisten. Aber denk einmal an deine freie Zeit, die du hast. nach Essen und Schlafen und Arbeit hast du vielleicht noch 6 bis 8 Stunden frei. Wofür nimmst du dir diese Zeit? Das, was darin einen großen Stellenwert einnimmt, das bekommt deine Hingabe. Ich bin mir sicher, dass die Bildschirmzeit bei den meisten Menschen hier mindestens 2 bis 3 Mal so hoch ist wie die Zeit, die wir in Gott investieren. Ich bin mir sicher, dass wir viel mehr Zeit in uns selbst investieren, allein in Gedanken, als in andere Menschen, auch wenn es nicht immer so aussehen mag. Diese Frage ist ein klarer Indikator unserer Hingabe. Wofür investieren wir unsere Zeit? Und das, was am Ende dabei rauskommt, darin steht unsere Hingabe. Und ein dritten Indikator, wofür gibst du dein Geld aus? Was ist es dir wert, Geld zu investieren von dem, was dir übrig bleibt? Wenn du all deine Fixkosten einmal abziehst, wofür geht dein weiteres Geld raus? Wofür gibst du es gerne aus? Liebst du es, Geld für Gott auszugeben oder es Menschen zu geben, die es nötiger haben als du? Liebst du es, in sein Reich zu investieren? Wenn wir hier vorne deinen Kontoauszug laufen lassen würden, würde die Gemeinde das Gefühl bekommen, dass du ein hingegebener Gläubiger bist, wie du mit deinem Geld umgehst? Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, auch das ist ein Indikator, wo unsere Hingabe steht. Denn Geld ist auch etwas, das Wurzeln in unserem Herzen schlägt, ungeachtet dessen, ob wir viel oder wenig haben. Gott gibt sich nicht damit zufrieden, dass wir ihm nur ein Stück von uns geben wollen. Gott will alles haben, das ist sein Anspruch. Und ich weiß nicht, ob dich so langsam das gleiche Gefühl erschleicht wie mich während dieser Predigt. Das mit der Hingabe ist ein echtes Problem. Ein echtes Problem. Und ich will ehrlich sein, ich musste diese Predigt schreiben, also habe ich mich selbst mit diesen 3 Indikatoren auseinandergesetzt. Und nachdem ich das gemacht habe, sah es mit meiner Hingabe deutlich schlechter aus als vorher, als ich es vorher eingeschätzt hätte. Meine Beobachtung ist nicht nur über mein Leben, sondern auch über die Gesellschaft und auch über die Gemeinde, dass es sich immer mehr dahin bewegt, wir geben gerne für uns selbst. Wir geben gerne Dinge für uns selbst hin. Wir geben uns selbst gerne für uns selbst hin, anstatt für Gott oder Menschen. Aber wenn wir die 10 Gebote lesen und was Gott hier wichtig macht, dann merken wir, da ist kein Platz für uns selbst. Da ist kein Platz für uns. Da gibt es kein Gebot, dass wir uns selbst hingeben sollen, dass wir uns selbst dienen sollen, dass es um unsere Anerkennung geht oder um Liebe für uns selbst. Alles bezieht sich entweder auf Gott in erster Linie oder auf andere Menschen in zweiter Linie. Ist es nicht so, dass wir ganz schön viel Hingabe für uns selbst aufweisen können, so wie wir mit diesen Dingen umgehen? Dinge, die uns Freude bereiten, Dinge, in die wir gerne Zeit investieren, Dinge, in die wir gerne Geld investieren. Das ist ein echtes Problem, dass unsere Hingabe immer weiter abnimmt. Ein Problem, das wächst. Auch hier in der Gemeinde, nicht wahr, in unseren Reihen. Immer schwieriger, Menschen zu begeistern für Dienste. Immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich gerne hingeben in Dienste, gerne treu und beständig dabei sind. Immer schwieriger, viel Zeit in etwas zu investieren, in unsere Zeit, in der wir leben. Aber das ist die Aufforderung Gottes, die uns allen heute gilt. Und er fordert von uns dieses Herz und sagt, gib mir dein Herz zurück. Er will es alles. Er will es heute. Und gleichzeitig rettet er uns, damit wir ihn anbeten. In den weiteren Versen sehen wir, dass Gott nachdem er mit diesem Volk gesprochen hat und diese Worte gegeben hat, bekommen sie es sehr stark mit der Angst zu tun. Und sie sagen, Gott, rede du nicht mehr mit uns. Rede du lieber mit Mose und Mose darf es dann uns sagen, aber rede du nicht mit uns, weil sie so große Angst vor ihm haben und weil sie sich fürchten. Und vielleicht kannst du das nicht mehr so richtig nachvollziehen, weil du Gott auf diese Weise nicht erlebt hast, wie es dem Volk hier wirklich geht. Du hast Gottes Stimme nicht so gehört wie sie. Aber es gibt viele Berichte in der Bibel, in denen Menschen diese Erscheinung von Gott bekommen, diese Herrlichkeit sehen. Und die Reaktion ist fast immer gleich. Angst und Furcht, weil vor diesem Gott niemand bestehen kann, weil sie Sünder sind und er nicht, weil sie vergänglich sind und er unvergänglich ist, weil sie beschränkte Geschöpfe sind und er ein unbeschränkter Schöpfer. Aber Gott gibt ihnen hier diese Anweisung anschließend, dass sie ihn jetzt anbeten sollen und dass sie ihm ein Altar machen sollen. Er sagt in Vers 24, ein Altar aus Erde sollst du mir machen und deine Brandopfer und deine Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder darauf opfern. An jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen. Die wesentliche Aufgabe von Gottes Volk besteht also nicht nur darin, die Beziehung zu Gott und zu Menschen in Hingabe zu leben, sondern dass das auch bewusst zum Ausdruck gebracht werden soll, Gott anzubeten, ihm Opfer darzubringen. Ja. Auch das sollen wir heute tun. Auch wir sollen Gott heute anbeten. Aber leider reduzieren wir oft die Anbetung auf gewisse einzelne Aspekte. Vielleicht auf den Lobpreis in der Gemeinde oder zu Hause und ruhen uns darauf aus, wir haben ihn doch dort angebetet, indem wir Lieder singen. Oder wir reduzieren es auf einen Dienst oder auf eine Spende und sagen, das ist meine Anbetung. Aber zu der wahren Anbetung gehört viel mehr. Wir beten Gott durch unser gesamtes Leben an, wenn wir alles, was wir tun, zu seiner Ehre tun, um ihn groß zu machen, um auf ihn hinzuweisen. Paulus sagt, dass sogar Essen und Trinken, so völlige Kleinigkeiten im Leben, zu seiner Ehre sein können. Gott sagt, ich führe euch aus diesem Land heraus. Ich führe euch an diesem Berg, an dem er Mose begegnet ist. Und an diesem Berg werdet ihr mich anbeten. Dazu hat Gott sein Volk gerettet. Und Gott hat dazu auch dich gerettet. Hat dich gerettet, damit du ihn anbetest mit deinem ganzen Leben. Und es gibt kein höheres Lebensziel für uns, als genau das zu tun. Als genau das tun zu wollen. Und es gibt letztlich auch kein höheres oder größeres Zeichen der Hingabe, als den Wunsch zu haben, Gott zu verherrlichen und ihn zu ehren. Nichts für uns haben zu wollen, für uns zu unserem Teil sterben zu wollen, damit er in uns leben kann. Graf von Zinzendorf sagte einmal, er war der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeinden, und er sagte einmal, predige das Evangelium, stirb und werde vergessen. Und sein Gedanke war dabei, es soll gar nicht um ihn gehen. Es soll nur um diese rettende Botschaft am Kreuz gehen. Darum soll es gehen. Darüber sollen wir reden. Das soll jeder Mensch erfahren. Das soll jeder Mensch wissen. Und auch jeder Mensch über uns wissen, dass das die Botschaft ist, die uns ausmacht. Und dann können wir sterben. Und dann kann man uns vergessen. Aber diese Botschaft nicht. Die Ehre dieser Botschaft Gottes bleibt weiter. Die Frage also, die es zum Schluss zu beantworten gilt, ist, wenn Gott dich heute dazu auffordert und diese Frage direkt an dein Herz richtet, gib mir dein Herz zurück. Was ist deine Antwort? Wenn du in dein Leben hineinschaust und deine Hingabe überprüfst zu Gott und zu Menschen, was ist deine Antwort? Und vielleicht erwischst du dich selbst, wie du an Dingen hängst, und du merkst, dass es Lebensbereiche in deinem Leben gibt, die du nicht loslassen kannst, in denen du an deiner Hingabe gehindert wirst und sie dich zurückhält. Vielleicht erwischst du dich, wie du viel Hingabe in Dinge investierst und kaum Hingabe für Gott übrig bleibt. Aber eine Sache müssen wir wissen, Gott ist so anders als wir. Gott ist völlig anders als wir. Wir sind oft dazu geneigt, Gott nur einen Teil zu geben. Wir geben Gott gerne ein Stück von allem, ein wenig von allem und meinen, das würde reichen. Aber Gott ist nicht so, Gott ist genau das Gegenteil. Er fordert nicht nur von uns absolute Hingabe. Es ist nicht so, dass Gott etwas von uns fordert, was er selbst nicht bringen kann oder was er selbst nicht gibt. Nein, Gott hat uns sein ganzes Herz gegeben und es uns offenbart und es uns geschenkt. Nur wir tun uns schwer, es ihm zurückzugeben. Aber Gott hat alles geopfert, was er hatte. Er hat das Wertvollste gegeben, das er hatte. Und zwar nicht nur ein Stück davon, sondern alles. Das heißt, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat uns alles gegeben. Mit seinem Sohn Jesus Christus hat er uns alles geschenkt, was er hatte. Mehr geht nicht. Mehr Hingabe konnte Gott nicht zeigen, als an diesem Kreuz seinen Sohn hängen zu sehen, anstatt unserem Tod. Er hat uns alles gegeben. Das Wertvollste, das er geben konnte, seinen Sohn, hat er für uns geopfert. Auf dem Altar zerschlagen, für uns alle. Und mit ihm schenkt er uns auch all das andere. Gott hält nichts für sich zurück, sondern er schenkt uns noch viel, viel mehr. Vorhin in meiner Einleitung hat ein Kind einen Schokoriegel bekommen und wollte nicht teilen. Gab auch keine andere Möglichkeit, so wie es aussieht. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun, höchstens aus Menschenfurcht. Aber bei Gott ist das anders. Er beschenkt uns mit so viel mehr. Und deshalb liegen hier bei dem Onkel, der heute den Gottesdienst leitet, noch weitere 100 Schokoriegel, wo jedes Kind nach dem Gottesdienst einmal vorgehen darf und sich einen herausnehmen darf, um zu verstehen, Gott ist so anders, als wir es sind. Wir wollen oft nicht teilen. Wir wollen Dinge für uns haben und tun uns schwer, Gott etwas zu geben. Aber Gott gibt uns alles. Deshalb holt euch gerne nach dem Gottesdienst dort auch einen Schokoriegel ab und lasst uns diese Frage heute mitnehmen und bedenken, wofür hat Gott uns gerettet? Ist uns das bewusst, dass diese Rettung einerseits dazu da ist, dass wir in ihm leben, in ihm frei sind, aber auch, dass wir mit unserer ganzen Hingabe lieben und ihn mit unserem Leben anbeten? Amen. Lasst uns noch aufstehen zum Gebet. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast und darin so sichtbar wird, wie du uns alles gegeben hast und nichts zurückbehalten hast, Herr. Wir beten um deine Gnade für uns, damit wir mehr und mehr erkennen, wie groß du bist und wie sehr dir alles von uns und in uns gehören sollte, Herr. Und bewirke du durch deine Gnade in uns, dass wir hingegeben leben, damit du über allem verherrlicht wirst. Amen.